Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ein frohes neues Jahr an unsere Hörerinnen unseres Podcasts Korte und Rink. Wir sind auch wieder da. Mein Name ist immer noch Dennis Rink, Chefredakteur bei der VRM. Und auch heute darf ich wieder mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte über das politische Geschehen sprechen. Herr Korte, sind Sie gut ins neue Jahr gestartet?
Ja, es geht weiter, es geht wieder los, das spürt man, viel los. Begrüße auch alle Hörerinnen und Hörer. Und es ist ja politisch ein sehr attraktives Jahr für uns.
Sind Sie denn auch altersgerecht ins neue Jahr gestartet?
Ja, so wie Sie mich sehen, habe ich natürlich nur vor dem Fernseher gesessen und habe dabei die Zeitung gelesen, ist klar, und habe dann versucht, mich bis 12 Uhr wach zu halten. In dieser Alterskategorie schätzen Sie mich ja ein.
Ich kann ja jetzt mal einen Schritt auf Sie zugehen und sagen, dass ich tatsächlich um 10:30 im Bett war, weil ich sehr müde war und froh war, dass die kleinen Kinder geschlafen haben, die dann allerdings um 11:45 wach waren, weil sie sich vom Feuerwerk erschrocken haben. Deswegen habe ich dann tatsächlich auch das Feuerwerk gesehen, aber aus einer anderen Perspektive.
Ja, und zur Wahrheit gehört dazu, wir haben eine großartige Party diesmal wieder gefeiert bei uns. Es wechselt ja immer so, wie man wo auch feiert und jedes Jahr anders. Das war sehr toll mit Kindern und Enkeln und vielen anderen zusammen. Wir sind sehr, sehr fröhlich, sehr beschwingt ins neue Jahr gekommen und haben unendlich lang noch die ganze Nacht durchgetanzt.
Wie ging es Ihnen am nächsten Morgen?
Ja, da ich mich anders als bei Ihnen beim Alkohol natürlich zurückhalte und Dry January einhalte, war ja dann irgendwann Schluss, ne? Also mache ich schon viele Jahre nichts Süßes und kein Alkohol im Januar. Das bekommt dem Körper ganz gut, dem Geist auch. Und es ist, wenn man an die Fastenzeit denkt, auch so ein Selbstbetrug, weil es ja 10 Tage kürzer ist.
Und das haben Sie irgendwann eingeführt, weil Sie es im Dezember regelmäßig übertreiben?
Ja, das so, genau so. Ja, wenn wir ehrlich sind, ist ja da in der Weihnachtszeit, das gehört auch mit dazu, die Form der besonderen Geselligkeit und auch die Zeit dann zwischen den Jahren, die man dann nutzt und natürlich viel mehr auch gemeinsam trinkt. Und da tut das im Januar ganz gut.
Ist ja auch gut, wenn man dieses Jahr mit nüchternem Blick auf das blicken kann, was uns bevorsteht, mit Blick auf die Bundestagswahl Ende Februar. Deswegen natürlich auch unser heutiges Thema, wie sich der Wahlkampf denn jetzt in seiner heißen Phase entwickelt. Denn ich weiß nicht, wie Sie es wahrgenommen haben, aber so kurz vor Jahreswechsel oder jetzt zwischen den Jahren war ja es noch relativ ruhig.
Das stimmt. Eher die ein oder anderen Beschimpfungsorgien da noch stattgefunden, aber viel Unbeweglichkeit. Alles hat sich neu zusammengeruckelt. Und formell werden ja die Kanzlerkandidaten noch in den nächsten Tagen auf den verschiedenen Partei- und Delegiertentreffen ausgerufen. Aber die informelle Festlegung, wer alles Kandidat wird, ist ja alles vor Weihnachten gelaufen.
Und was für ein Wahlkampf steht uns jetzt aus Ihrer Sicht bevor, weil es sind ja nicht mal mehr 50 Tage bis zum berühmten Gang an die Urne.
7 Wochen dann übersetzt ungefähr ist das noch. Ich rechne erstmal mit einer hohen Mobilisierung. Das heißt, wir werden eine sehr hohe Wahlbeteiligung haben. Das war bei den letzten zurückliegenden Wahlen auch immer der Fall. Landtagswahlen, auch bei der Europawahl. Aber ich sehe hier fast schon eine Vorfreude auf die Möglichkeit, an der Wahlurne sich auszutoben. Und es zeigt noch einmal, dass wir ja nicht irgendwie in einer Staatskrise sind, sondern nach Weihnachten hat ja der Bundespräsident dann auch den Bundestag offiziell aufgelöst und damit die Möglichkeit eröffnet, in seiner Diktion auch Neuwahl möglich zu machen. Das ist sehr geordnet gelaufen. Und es ist eine Krise der bestehenden Mehrheitsverhältnisse der Ampel gewesen, aber nicht insgesamt, sodass jetzt das Augenmerk natürlich auf die Wahlbeteiligung sich lenkt, auf den Ideenwahlkampf. Und das Interessante für mich, und das konnte man so auch nicht vorhersehen, ist, dass die Daten für diese Sonntagsfrage wie eingefroren wirken. Viele kommen mir vor, als Wählerinnen und Wähler sind in einem Wartesaal eingetreten, warten ab, denn die Umfragedaten in der Sonntagsfrage signalisieren 2 Prozentpunkte Veränderungen. Das sind aber wie Fehlerquote. Also da ist eine eingefrorene Konstellation bei der Sonntagsfrage. was nichts für die kommenden 7 Wochen bedeutet. Aber jetzt nach diesem Abbruch, nach dem Ampelaus, hatte ich eigentlich schon erwartet, dass es früher sich vielleicht der ein oder andere Wert verändert.
Auch im Hinblick auf eine eventuell entstandene Wechselstimmung mit der ja vorher wahrzunehmenden Unzufriedenheit mit der bestehenden Koalition, weil Sie ja eben davon gesprochen haben, dass es eine gewisse Vorfreude auf diesen Wahltag oder auf diese Wahlentscheidung, die man als Wähler treffen kann, gibt. Die geht ja manchmal einher mit einer Wechselstimmung, aber die manifestiert sich ja gerade nicht in den Umfragen. Also natürlich schon ein Wechsel, aber jetzt nicht in den einzelnen Werten.
Ja, das ist sehr interessant zu sehen. Gibt diesen Ampelfrust und damit möchte niemand mehr sich auseinandersetzen. Wir haben jetzt, wie es so schön in der Übersetzung heißt, die Fußgängerampel, die noch regiert. Und wenn wir ehrlich sind und die Metapher uns richtig ansehen bei der Ampel, die kürzeste Phase bei der Ampel ist immer gelb. Insofern war vielleicht auch vorhersehbar, dass dann die Gelben ausscheiden. Aber es gibt keine Wechselstimmung, die eine Richtung hätte. Das ist ja das Interessante. Also die Sehnsucht, dass es stabile Mehrheiten gibt, die Sehnsucht nach Stabilität, die ist sehr ausgeprägt, aber nicht so klar, dass man sagt, bestimmte Koalitionsoptionen sind nun der große Favorit. Die Umfragen dokumentieren im Moment, dass niemand so recht mit den Angeboten sich auseinandersetzt. So sieht es im Moment aus, aber es fehlt eine Klarheit im Hinblick auf eine neue Konstruktion einer Bundesregierung. Die Klarheit besteht sicherlich darin, Mitteparteien zu stärken und daraus eine Koalition zu bilden, aber nicht konkret welche.
Wie müssen denn dann die einzelnen Parteien oder deren Kandidaten ihren Wahlkampf jetzt aufsetzen, um etwas Bewegung in diese Umfragen oder in die Wählergunst zu bekommen? Weil das eine ist ja der kurze Wahlkampf und das zweite ist ja, dass mit Hinblick auf die Spitzenkandidaten natürlich auch immer wegen der Kanzlerschaft so eine Frage der Persönlichkeitswerte mit eingeht. Wie kann man denn dann jetzt in einem aus Ihrer Sicht gelungenen Wahlkampf punkten und was kann man richtig machen?
Ja, das Interessante ist ja nicht nur die Freude über vielleicht höhere Wahlbeteiligung und dass wir frei wählen können. Millionen Menschen können das nicht. Die Freude hängt auch damit zusammen, dass ich fest davon ausgehe, dass es keine Machtübernahme der Extreme gibt, wie in vielen anderen Ländern. Und auch das sollte immer wieder ins Zentrum gerückt werden, dass wir uns diesen Luxus bewusst machen und ihn auch pflegen. Das setzt nicht außer Kraft, dass jetzt auch die Mitteparteien gegeneinander antreten und hoffentlich unterschiedliche Lösungskonzepte anbieten, wie wir diesen Staat wieder in einen funktionierenden Staat umwandeln. Also was kann man sanieren, was kann man reparieren, was muss man völlig neu denken? Das ist ja das, was uns als Wähler erwartet. Und da spielt jetzt die Persönlichkeit der Akteure nur eine begrenzte Rolle. Aus der Wahlforschung wissen wir, dass die Problemlösungskompetenz das Zentrale ist, also die Themen und das andere, ob einer jetzt sympathisch oder nicht sympathisch ist, ist nachgelagert. Was wir schon sehen, spielt Führungsverhalten eine Rolle, ob man dem oder der Person eine Führungskraft, ein Führungsverhalten zutraut. Und das ist eben diesmal für uns als Wählerinnen und Wähler einfach, weil wir im treuen Muster des Wählermarktes in Deutschland alle Kandidaten doch ganz gut auch kennen und in der Regel das Bekannte wählen und nicht das Unbekannte. Es ist ja eher eine Parade der Unbeliebten, die im Moment sich hier vor uns als Wählerinnen und Wähler stellt.
Wie schätzen Sie dann vor dem Hintergrund die abnehmenden Persönlichkeitswerte von Friedrich Merz, dem aus seiner Sicht ja wahrscheinlich nächsten Kanzler, ein?
Aus dem Ampelfrust grundsätzlich hätte ja eigentlich auch viel stärker noch Zustimmung zur Union kommen können. Das ist ja um die 30% herum schon ewig, seit Monaten. Insofern ist nicht ganz klar, wohin der Frust sich positiv aufgeladen am Ende als Wut vielleicht wendet. Nicht automatisch zur größten Oppositionspartei. Dass viele sie in der Verantwortung sehen, das ist klar, aber damit einhergeht auch eben die Einschätzung von Merz, der ja so ein Sehnsuchtskonservativer ist, der keine Merkel-Lücke füllt, sondern eben die Nach-Merkel-Zeit. Das wird von der Programmatik auch deutlich. Und er auch mit seiner Art, zackig, so neodirigistisch aufzutreten, in keinem Satz nistet da irgendwie ein Zweifel, auch ein Gegenprogramm zu manch anderen Kandidaten darstellen. Insofern ist das Klarheit. Da wird nichts nicht ausgesprochen. Der Wähler kann schon wissen, was von der Union auch gegenüber den Wählerinnen und Wählern verlangt wird, wenn man sie wählt. Auch das gehört natürlich zur Ehrlichkeit mit dazu. Aber nichts im Moment deutet darauf hin, dass seine, also Merz' Persönlichkeitswerte, automatisch weiter zunehmen. Sie stagnieren oder nehmen ab gegenüber dem Kanzler, der nochmal aufholen konnte.
Zumal Merz ja auch im Moment mit der ein oder anderen Ansage auch sehr polarisiert, weil er sich damit ja relativ weit rechts positioniert, gerade zuletzt, wenn er in einem Interview gefordert hat, dass es in Zukunft auch möglich sein muss, Straftätern die Staatsbürgerschaft zum Beispiel wieder zu entziehen. Das spricht wahrscheinlich ein gewisses Wählerklientel an. Ich habe aber auch wahrgenommen, dass es den einen oder anderen verschreckt, weil er sagt, das ist jetzt auch nicht mehr so weit von der AfD entfernt.
Ja, ist es. Und wenn man die Wahlslogans ansieht, ist es auch. Man muss den Kontext sehen. Der ist natürlich ein ganz anderer, aber die Aussage als solches ist keine andere, keine, die sehr stark davon abweicht. Merz leidet grundsätzlich nicht an Übergrübelung, ne? Das tun vielleicht Chefredakteure, aber am Merz tut es nicht. Ja, doch. Also ich hoffe zumindest, dass die Übergrübelung bei Ihnen alltäglich ist. Denn wir wollen
grübeln
ja.
Grübeln schon, aber übergrübeln. Also mal gucken. Vielleicht kommt das
ja.
Noch.
Und Merz hat ja ein erdbebensicheres Selbstvertrauen, das dann in der Zackigkeit der Tonalität dieser Ansagen wirkt dann noch einmal stärker, bestätigt oder verstärkt sich selbst. Das kommt noch hinzu, sodass da schon das stark Konservative bei diesem Thema durchdringt. Aber es gehört ehrlicherweise dazu, viele Bürger sehnen sich durchaus bei diesem Thema auch danach, dass hier eine Klarheit passiert. Und insofern ist das ein bisschen diese Rechtsverschiebung auch eine Angleichung an den Mainstream.
Haben Sie, Herr Korte, aus der Wahlforschung Indikatoren oder trauen Sie sich eine Einschätzung zu, ob das, worüber jetzt zwischen den Jahren viel gesprochen wurde, nämlich das offene Aussprechen von Elon Musk über soziale Medien, zum Beispiel für die AfD und auch in diesem Gastbeitrag, hat das einen Impact auf eine Wahlentscheidung? Also kommt das der AfD zugute oder ist das eine Debatte in einer Blase, die am Ende gar nicht an der Basis verfängt?
Ja, Blase. Das haben wir in Amerika auch gesehen, ohne das jetzt vergleichen zu wollen. Dieser Taylor Swift-Effekt angeblich mit ihrem Bekenntnis zu den Demokraten hat das sehr viel an Mobilisierung ausgelöst. Das ist ja überhaupt nicht der Fall gewesen. Vollkommene Überschätzung von Influencern. Das ist wichtig, in dem Selbstvertrauen zu mobilisieren für eine Partei und für Parteianhänger, wer zu wem gehört, wer sich zu wem bekennt, auf wen man sich berufen kann, welche Referenzpunkte sich auftun. Da will ich das nicht unterschätzen, im Alltagsgespräch oder auch in der Fußgängerzone. Aber wir sehen keinen Zusammenhang zwischen den Reputationsgewinnen von Influencern, um damit eine Wahlentscheidung zu legitimieren oder dass das dann zu einer bestimmten Wahlentscheidung führt. Da gibt es keine Ergebnisse der Wahlforschung, die in irgendeiner Weise das bestätigen. Die Effekte sind eher indirekt, ne? Dass wir unsicher werden, welches Medium wir nutzen, welche Wirklichkeit ist wirklich. Also wenn so ein Chefverstärker des Autoritarismus, was ja der Musk am Ende ist, aktiv wird, wer kann ihn am Ende noch ignorieren? Wie verändert das die Struktur von Öffentlichkeit? Solche Fragen spielen eine große Rolle. Aber es gibt keinen Zusammenhang, dass bestimmte Influencer automatisch dazu führen, eine Partei zu wählen. Und der indirekte Zusammenhang hängt natürlich auch damit zusammen, dass Manipulationen grundsätzlich zunehmen. Aber das ist jetzt nicht nur mit der Person Musk verbunden. Aber wie kann man die Online-Systeme so manipulieren und das digitale System so manipulieren, dass wir am Ende eben nicht mehr wissen, was Wahrheit, was Unwahrheit ist, was Wirklichkeit ist, was vorgegaukelt wird, was Fake News ist. Also diese Punkte, die sind entscheidend und viel entscheidender noch als vor 4 Jahren. Insofern wird es schwierig sein, am Ende damit umzugehen. Ich habe da keinen Ausgang oder ich weiß nicht, wie man Medienmündigkeit, die wir alle persönlich dafür bräuchten, um damit umgehen zu können, schnell erreichen kann. Aber sie ist praktisch die einzige Antwort, um darauf zu reagieren. Denn das sind ja alles Auszehrungsmomente die unsere ja, liberale Demokratie, unser Verständnis von offener Gesellschaft torpedieren geradezu. Aber die Frage war, Musk führt automatisch dazu, dass AfD-Wähler mehr werden. Das kann man sagen, stimmt so nicht.
Lassen Sie uns noch einmal kurz auf die FDP blicken. Die wirbt ja mittlerweile, wenn ich die neuesten Aussagen von Christian Lindner richtig deute, nicht mehr mit der eigenen Stärke, sondern mit der Stärke der Union, indem sie sagen, wer die Union möchte, soll er doch bitte auch FDP wählen, damit es für Schwarz-Gelb langt. Verfängt das? Ist das ein Erfolgsmodell oder ist das einfach nur eine Verzweiflungstat?
Also es wirkt jetzt nicht wie eine Übersetzung einer offenen Feldschlacht. Ne? Das kann man jetzt nicht sagen. Aber es ist für die neue Wahlkonstellation mit der neuen Wahlsystem noch unangebrachter, als es vorher der Fall ist, weil die Übersetzungsmöglichkeiten für Koalitionswähler vorher größer waren, dass man mit Erst- und Zweitstimme variiert oder sich in der Familie dazu abstimmt und so den Eindruck bekommt, dass man damit vielleicht Koalitionen stärken könnte. Das war rechnerisch auch nie 100% stimmig, aber es war die Anmutung. Das ist ja jetzt noch weniger, wenn auch die Erststimme mit dem Kandidaten oder der Kandidatin, die man wählt, nur vielleicht eine Chance hat, auch wenn sie gewinnt, im Wahlkreis am Ende in den Bundestag einzuziehen. Also ist das Gewicht in der Verhältniswahlkonstellation auf der Zweitstimme noch mal größer. Ich kann also gar nicht sagen, CDU, FDP, da teile ich jetzt die Stimmen und daraus wird etwas dann in der Koalition, sondern wenn ich die Zweitstimme einer Partei gebe, macht es automatisch diese Partei erstmal viel stärker. Und insofern verfängt auch diese Leihstimmenkampagne angesichts der Reform des Wahlsystems noch weniger, als es früher der Fall war.
Ich habe mich zudem auch gefragt, wen Lindner oder welches Wählerklientel Lindner mit dieser Leihstimmenkampagne anspricht. Das eigene, die wählen ja FDP, wenn er der Meinung ist. Union, muss man ja mal aufpassen, wen schwächt man, beziehungsweise von wem will man die Stimmen haben. Und die eigentlich für ihn interessanten, nämlich vielleicht die Grünen, die auch zur FDP tendieren, weiß ich nicht, ob er die damit anspricht.
Ja, das stimmt. Das Marktradikale, was die FDP in der letzten Zeit ja an den Tag gelegt hat, zusammen mit der sozialen Marktwirtschaftspartei der Union. Daraus möchte er irgendwie Schnittmengen bilden und sagen, er könnte da als Korrektiv eine Rolle spielen. Er kann ja nicht mehr verweisen auf sehr viele Landesregierungen, die so erfolgreich aktiv unterwegs sind, sondern der Wähler mit Erinnerungsvermögen ist ja auch vielleicht noch, kann sich noch daran erinnern, dass es auch mal eine ungute Zeit des Regierens zwischen Merkel und der FDP ja gab, mit Investorwelle-Zeiten, was ja dramatisch schlecht auch am Ende für die FDP geendet ist. Das war auch kein Bezugssystem einer Koalition, was man weiterempfehlen konnte damals. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass sich der eine Wählerin oder Wähler doch auch daran erinnern kann. Also die FDP ist in diesen Bundeskoalitionen in den letzten 10, 20 Jahren, das war früher in den 80er Jahren anders, ein offenbar sehr schwieriger Partner.
Wir merken, Herr Korte, es gibt ganz, ganz viel zu besprechen in den nächsten Wochen und deswegen freue ich mich auch wie ein Schnitzel auf unsere nächste Aufnahme am 13. Januar. Das wird nämlich eine ganz besondere sein und zwar darf ich Sie hier bei uns in der VRM zu späterer Stunde um 19 Uhr begrüßen zu unserem Live-Podcast vor Publikum und deswegen geht an unsere Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts auch die herzliche Einladung heraus, wenn Sie Abonnent der VRM bzw. der Allgemeinen Zeitung oder Wormser Zeitung sind, sind Sie herzlich eingeladen, wenn Sie an diesem Event teilnehmen möchten, um 19 Uhr einen Live-Podcast mit Karl Rudolf Korte und mir hier bei uns in der VRM. Vorherige Anmeldung unter chefredaktion@vrm.de per Mail. Freuen Herr Korte und ich uns, Sie begrüßen zu dürfen. Und Herr Korte, das wird ja quasi ein Highlight, weil wir uns mal live gegenüber sitzen, ja, vor Publikum.
Ja, man muss abends wach bleiben und ich werde mal gucken, ob sie wirklich auch gibt, ne? Weil es sie ja nur online gibt. Ich sehe sie ja hier immer nur und insofern weiß ich nicht, ob seit unserer letzten Begegnung, ob sie noch wirklich auch physisch existieren. Aber ich gehe davon aus.
Ich werde auf jeden Fall vorher nochmal zum Friseur gehen, um Ihnen in einem adretten Erscheinungsbild gegenüberzutreten.
Okay, ja, das stimmt. Vor Publikum sollten wir gescheit aussehen, das stimmt.
Und bin gespannt auf die immer sehr überraschende und manchmal extrovertierte Farbauswahl Ihres Anzuges.
Ja, Okay, da muss ich mir ganz große Mühe geben.
Also noch einmal der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie dabei sein wollen, am 13. Januar, am nächsten Montag um 19 Uhr hier bei uns in der VRM zum Live-Podcast Korte und Rink. Freue ich mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Es gibt was zu essen, was zu trinken und nach dem Podcast der Aufnahme auch noch die Möglichkeit, wahrscheinlich eher mit Herrn Korte als mit mir, sich noch etwas auszutauschen. Ich freue mich über Ihre Anmeldung per Mail chefredaktion@vrm.de. Und Ihnen, Herr Korte, wünsche ich eine schöne Woche. Was steht denn noch an?
Ja, viel durch die Republik reisen. Also Duisburg ist natürlich mit Lehrveranstaltungen. Wir haben morgen auch die öffentliche Vorlesung unseres Gastprofessors, was dieses Jahr, diesen Semester Armin Laschet ist. Ich bin am Mittwoch im Tegernsee mit einem Vortrag, am Donnerstag in Schwerin. Und dann bin ich in Pisa, nee, in Riesa, nicht Pisa, Riesa, bei dem AfD-Parteitag für Phoenix dabei. Insofern quer durch die Republik mal wieder diese Woche.
Dann bin ich aber noch glücklicher als vorher schon, dass Sie nach dieser Reise durch die Republik am nächsten Montag Rast in Mainz bei uns bei der VM halten.
Ja klar, auf dem Lerchenberg oder wie ich gelernt habe, in Marienborn.
Genau, wenn man das genau definiert mit der Gemarkungsgrenze, ist das VRM-Hauptgebäude tatsächlich in Marienborn, auch wenn wir es selbst manchmal Lerchenberg bezeichnen, vielleicht auch aufgrund der Nähe zum ZDF. Vielen Dank, Herr Korte. Ich wünsche eine gute Reise in dieser Woche. Danke für diesen Podcast und wir hören und sehen uns am nächsten Montag.
Ja, genau.
Tschüss, bis dahin.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.